Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist immer noch Simon und wir wollen uns heute in unserem geheimen Podcaststudio mit dem Pilotprojekt beschäftigen. Das ist ein Thema, was ihr immer wieder auch in den sozialen Netzwerken an uns herantragt. Ihr interessiert euch tatsächlich sehr dafür und wollt einfach mehr Hintergrundinformationen haben. Wie bewirbt man sich, wie kommt man durchs Auswahlverfahren und warum gibt es dieses Pilotprojekt überhaupt? Dazu bin ich natürlich nicht allein hier in unserem Podcast-Studio, sondern mit mir ist natürlich an meiner Seite die Susanne.
Hallo.
Und wir haben uns natürlich auch einen Gast eingeladen. Ich freue mich, dass hier mit dabei ist der Michael.
Ja, hallo. Michael Schön ist mein Name. Ich betreue das Pilotprojekt und wenn ihr dazu Fragen habt, dann Feuer frei.
Genau dazu haben wir dich heute hier nämlich in unser geheimes Podcast-Studio eingeladen. Wir haben nämlich sehr viele Fragen an dich.
Ja, es ist geheim. Ja, du bist auch verpflichtet, dich nicht darüber zu äußern, wo sich das befindet.
Es ist total geheim, sehr schön.
Wir haben nur so viel gesagt, dass wir natürlich umgezogen sind in den dritten Stock. Wir waren vorher im Keller. Kellerkinder, jetzt sind wir hier oben im dritten Stock.
Sehr schön.
Also das passt ja auch zum Thema, ne? Wir sind hochgeflogen, wie Icarus, Richtung Sonne.
Ja. Ja, aber das war der mit den Wachsflügeln.
Ja. Da müssen wir nämlich aufpassen.
Ja, genau aufpassen. Ja.
Damit es euch nicht so geht, Achtung, kleine Spannung, damit es euch nicht so geht, gibt es heute die Information, wie es richtig macht.
Sehr schön.
Und natürlich meine erste Frage an dich, Michael, bist du selber im Cockpit, bist du selber Flieger?
Nein, ich bin tatsächlich kein Flieger. Ich habe die Ausbildung nie gemacht, ich bin kein Pilot. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe auch das Auswahlverfahren nie durchlaufen. Was ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen bereue, weil ich meine Fähigkeiten damals nicht korrekt einschätzen konnte und immer gesagt habe, wahrscheinlich schaffe ich es eh nicht, ich lasse es direkt. Und irgendwann läuft dann die Zeit da weg und Sachen werden wichtiger, Familie und andere Dinge. Und dann schiebt man es auf die lange Bank und irgendwann ist einfach zu spät.
Ja, aber umso besser ist ja jetzt, dass du quasi jetzt sagst, hey, pass auf, also an alle unsere jungen Bewerberinnen und Bewerber, nutzt diese Chance. Weil, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, Susanne, als dieses Pilotprojekt aufgerufen wurde, wir werden natürlich gleich noch drüber reden, was das überhaupt genau ist, ja. Mhm. Da haben wir schon gestutzt und gesagt, wow,
was für eine Chance,
das ist ein richtiges Brett, oder?
Ich finde ich nach wie vor, und wir hatten uns jetzt ganz kurz, bevor die Folge losging, ja schon mal unterhalten, dass die Ersten jetzt irgendwie fertig werden oder fertig geworden sind. Und ich kann mich erinnern, als das losging, war ich noch Leiterin Personalgewinnung Berlin. Mhm. Und wir haben uns da auch unterhalten und gesagt, das ist echt eine richtig gute Chance für alle, die sich für den Bereich interessieren.
Ja, und dafür haben wir natürlich dich heute hier. Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal so kurz und knackig zusammenfassen, was ist das Pilotprojekt und warum wurde es überhaupt damals aufgerufen? Weil es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Also das Pilotprojekt richtet sich in erster Linie oder nur an junge Leute, die vor allen Dingen noch nicht Polizisten sind, die das Abitur gemacht haben und sich für den Beruf des Piloten, den Berufspiloten interessieren. Denen geben wir die Chance, noch bevor sie in eine Bundespolizeieinheit eingestellt werden, irgendwie, denen geben wir die Gelegenheit, sich schon zu beweisen, das Auswahlverfahren zu durchlaufen. Und ihre Eignung festzustellen, ob sie die Voraussetzungen mitbringen, zum Piloten ausgebildet zu werden in der Bundespolizei.
Das muss ich nochmal konkretisieren. Mhm. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Gerne.
Man bewirbt sich schon ganz normal im normalen Bewerbungsprozess für die Bundespolizei parallel für das Pilotprojekt und macht praktisch schon, bevor man überhaupt mit dem Studium begonnen hat, neben dem normalen Auswahlverfahren auch das Auswahlverfahren für den Flugdienst und startet somit, wenn man das bestanden hat und den Daumen hoch bekommt, startet man somit in das Studium für den gehobenen Dienst der Bundespolizei mit dem Wissen, wenn ich fertig bin, habe ich eigentlich schon das Go in der Tasche und kann direkt in die Verwendungsfortbildung für den Flugdienst gehen.
Ja, nicht gleichzeitig. Der Weg ist klassisch über die Bewerbung bei der Bundespolizei in den gehobenen Dienst. Dann bewirbt man sich klassisch so, wie man das dann von den Einstellungsberatungen mitbekommt. Und ich weiß nicht, ob man ein Kreuzchen macht oder ein Häkchen, man ist interessiert am Pilotprojekt, macht den kompletten Einstellungstest zum gehobenen Dienst Und die 80 Leistungsstärksten, die dieses Pilotprojekt machen wollen, die werden dann tatsächlich eingeladen, um dieses dreistufige Auswahlverfahren zu dem fliegerischen Dienst zu durchlaufen. Und tatsächlich ist es dann so, die Leute, die das positiv durchlaufen, die bekommen dann die Chance, nachdem sie dann eingestellt wurden, 3 Jahre ihr Studium gemacht haben, das Studium positiv abgeschlossen haben, dann direkt nahtlos in die Verwendungsausbildung oder in die fliegerische Ausbildung zu gehen, um dann tatsächlich in der Bundespolizei als Polizisten fliegen zu können.
Ja, das ist einzigartig bei uns. Das muss man mal tatsächlich so sagen. Es gibt keine andere Verwendung, wo man praktisch vorher schon sich für bewerben kann und vorher auch schon, sag ich mal, geprüft wird auf Eignung. Und das macht das Pilotprojekt, glaube ich, so besonders. Ne? Nichtsdestotrotz betonen wir immer wieder, man sollte trotzdem Bundespolizist werden wollen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du hast es auch gesagt, man bewirbt sich ganz normal über das herkömmliche Bewerbungsverfahren. Und es kann natürlich immer mal was schiefgehen. Du wirst ja gleich auch auf die Voraussetzungen eingehen. Da kann sich ja auch mal was ändern. Deshalb sollte natürlich für niemanden die Welt zusammenbrechen, wenn dann dieser Wunsch doch nicht in Erfüllung geht.
Ja, ich glaube, also jeder, der sich dafür bewerben will, dem ist klar, er muss natürlich erstmal dafür geeignet sein, polizeidiensttauglich zu sein, im gehobenen Dienst das Studium zu beginnen. Also muss er das Auswahlverfahren im gehobenen Dienst erstmal durchlaufen. Und jetzt kommst du ins Spiel. Ja? Also jetzt geht es ja darum, auch noch, nicht gleichzeitig, aber kurz hintereinander, das fliegerische Auswahlverfahren zu machen. Und da haben natürlich viele, ganz, ganz viele Fragen. Ne? Vor allen Dingen, dröseln wir es mal auf. Was sind denn nochmal die körperlichen Voraussetzungen, die zusätzlich zu der Polizeidiensttauglichkeit eigentlich noch obendrauf als Flieger mit dazukommen?
Im Grunde genommen sind es eigentlich die gleichen Fähigkeiten, die wir auch als Polizisten brauchen. Wir sagen grundsätzlich, wer polizeidiensttauglich ist, ist auch flugdiensttauglich. Das heißt, die jungen Leute für das Pilotprojekt, das sind Leute, die kommen aus dem Abi, die sind, ich sage immer, auf dem Höhepunkt ihrer geistigen und physischen Leistungsfähigkeit. Und die müssen eigentlich erstmal nur das mitbringen, was man als Polizist auch braucht. Weil der dritte Schritt in diesem Verfahren, in diesem Pilotprojekt, um Flieger zu werden, ist dann eine medizinische Untersuchung. Und die ist so beschaffen, dass man sie als Bundespolizist, als polizeidiensttauglich schaffen kann. Da werden keine besonderen Ansprüche an Fitness oder Ausdauer gestellt. Da geht es rein darum, wie ist man körperlich aufgebaut? Ist die Wirbelsäule gerade? Sind die Knie in Ordnung? Sind die Gelenke, sind die Muskeln, sind die Sehnen in Ordnung?
Die Augen,
ein besonderes Augenmerk auf die Augen gelegt. Der Bewegungsapparat, Wahrnehmung und solche Geschichten. Man geht vielleicht noch ein bisschen tiefer, was so die Herzfrequenz oder was die womöglich Herztöne oder so etwas angeht. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich darauf zurückzuführen, wer polizeidiensttauglich ist, kann auch dieses medizinische schaffen, was für den Flieger von Voraussetzungen her ist.
Ja, und ich hatte halt nun gedacht, also damals, dass man ja jetzt als Flieger, es wird ja auch, du wirst ja dann auch ein bisschen was dazu sagen, wo das Ganze stattfindet, das macht ja die Bundespolizei erstmal nicht selbst.
Richtig, nicht mehr selbst.
Oder nicht mehr selbst, ja.
Genau.
Ich habe nun gedacht, ihr müsst jetzt hier Adlerauge sein, ne, und so weiter und so fort, gerade was die Sehfähigkeit angeht und so weiter. Aber jetzt sagst du ja, also eigentlich, wer polizeidiensttauglich ist, ist auch fliegertauglich, nur die Untersuchung ist eigentlich, würde ich sagen, noch mal intensiver.
Richtig. Aha. Richtig, die ist definitiv intensiver. Es wird halt darauf geachtet, wie reaktionsfreudig ist derjenige und sowas. Im Endeffekt, es gibt dieses Medical Class 1, das ist die Fliegertauglichkeitsklasse 1, die auch ein Lufthansa-Pilot braucht, der eine Linienmaschine fliegt. Und dieses Medical Class 1 oder Fliegertauglichkeitsklasse 1 braucht der Bewerber, um nachzuweisen, okay, ich besitze die körperlichen Voraussetzungen. Und dieses Medical wird jedes Jahr, wenn man ein bestimmtes Alter überschritten hat, jedes halbe Jahr erneuert in einer Folgeuntersuchung. Jetzt ist es natürlich so, dass man auch, wenn man älter wird, ich brauche eine Brille, weil ich eine gewisse Altersweitsichtigkeit entwickelt habe, dann wird das auch festgestellt. Aber das heißt nicht automatisch, dass man jetzt seine Fliegertauglichkeit nicht mehr erlangt, sondern man hat halt eine gewisse Einschränkung und man muss halt wie im Straßenverkehr eine gewisse Sehhilfe tragen. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt. Das bestimmt dann diese Voraussetzungen dieses Medical Class 1. Das lässt sich auch alles nachlesen. Das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, wenn ich jetzt versuchen würde, das aufzudröseln. Zumal ich ja selber das auch nicht einschätzen kann. Auch kein Bundespolizeiarzt schätzt das ein, sondern das macht einzig und allein ein flugmedizinisches Zentrum, die als einzige das entscheiden können, ob jemand Flugtauglichkeit besitzt oder eben nicht.
Das können wir ja sagen, Deutsche Luft- und
Raumfahrtzentrum, ja,
ist das in Hamburg? Oder?
Genau, die Deutsche Luft- und Raumfahrt macht die ersten beiden Schritte im Auswahlverfahren. Und diese Fliegertauglichkeit medizinisch, das macht ein flugmedizinisches Zentrum. Und da haben wir verschiedene Adressen, aber im Grunde genommen geht das in die gleiche Richtung.
Genau. Das hast du gesagt, das ist ja so auf Deutsch gesagt, so Schritt 3, ne?
Mhm, genau, das ist aber der letzte Schritt, genau.
Das ist natürlich für Bewerber erstmal so auch die erste Frage, ja, schaffe ich das überhaupt körperlich, ne?
Ja.
Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, es geht ja nicht um körperlich, sondern auch geistig.
Ja.
Was muss ich denn mitbringen, um Pilot zu werden? Also was muss ich denn geistig mitbringen, um Pilot zu werden?
Also wir haben 3 Stufen in diesem Verfahren und die erste Stufe, diese Berufsgrunduntersuchung, da geht es halt darum zu zeigen, was man zu leisten körperlich in der Lage ist. Da geht es in erster Linie um Reaktion, um Wahrnehmung, um simultane Informationsverarbeitung. Man wird also akustisch und optisch mit Eindrücken konfrontiert und auf die muss man reagieren. Und zwar möglichst schnell, möglichst geradlinig und möglichst genau, sodass man sagen kann, okay, der kann super drauf reagieren, der macht das genau so, wie wir das haben wollen. Das ist halt ein Koordinationstest. Da wird der Umgang mit Zahlen wird abgefragt. Also das, wie funktioniert der? Wie kann der sich bewegen? Wie ist seine Hand-Auge-Koordination? Solche Sachen. Man sitzt da tatsächlich an einem grafischen Programm mit Pedalen und mit Joystick und mit Schubhebel und muss halt an einem grafischen Programm nachweisen, okay, ich kann darauf reagieren und ich kann richtig darauf reagieren.
Also so Hand-Auge-Koordination und
sehr, sehr
dann
wichtig.
Kommt natürlich noch dazu, also ich würde ja schon scheitern daran, wenn mir jetzt jemand dann zusätzlich noch eine Matheaufgabe stellt. Dann bei mir dann schon.
Ja, genau.
Deswegen sitze ich hier.
Aber das liegt nicht an der Simultanverarbeitungsmöglichkeit, sondern vielleicht an den Mathekenntnissen.
Das kann
und also ich würde, glaube ich, scheitern. Bestimmt ist auch räumliches Vorstellungsvermögen sehr wichtig. Ja,
das genau, bei mir dann Form, auch. Formgebung und so. Hier. Wir bekommen von der DLR, von der Deutschen Luft- und Raumfahrt, im Vorfeld zu diesem ersten Schritt ein computerbasiertes Training. Das ist ein Programm, was sie selber aufgebaut haben und programmiert haben. Das bekommen wir als Link und geben das an die Bewerber weiter. Und die haben dann die Pflicht damit, 3 bis 4 Wochen intensiv zu üben.
Ah, okay.
Und die DLR sagt, damit sind die 100%ig vorbereitet auf dieses Verfahren. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten, dass man dann durchfällt. Entweder man hat nicht richtig damit gearbeitet oder man hat eben die Eignung dazu nicht.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt, weil das wollte ich nämlich auch fragen, wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Also da wirst du bombardiert mit Eindrücken, da musst du irgendwelche Pedale drücken und so. Und da hast du aber gesagt, ihr gebt den Bewerberinnen und Bewerbern das schon mit an die Hand.
Wir geben denen dieses computerbasierte Training, wir nennen das halt CBT. Und damit sind die auf das, was sie da erwartet. Das ist vom DLR selber rausgegeben und die machen ja auch den Test beim DLR.
Also die Schlumpis fallen dann durch, wenn sie sich nicht richtig damit befasst haben.
Also wie bei der Fahrschule sozusagen, ne? Da kann man sich doch auch bei diesen Programmen drauf vorbereiten.
Man kann viel üben, man kann viel lernen, man kann sich damit sehr viel beschäftigen und dann seine Ergebnisse halt deutlich verbessern. Ne, ich habe das ja gerade schon anklingen hören, die Sache mit der Koordination und den Matheaufgaben. Wenn man jonglieren kann mit 3 Bällen, wenn man dabei einen Ball gegen die Wand treten kann und womöglich von außen schmeißt einer leichte Multiplikationsaufgaben rein und man kann das alles 3 gleichzeitig, dann hat man eigentlich Hand-Auge-Koordination, peripheres Sehen, Reaktionsvermögen, Koordination und so. Ne, wir sagen, Schlagzeugspielen ist immer eine ganz gute Nummer oder was wir auch erlebt haben. Viele gibt schon, die fliegen Flugsimulatoren an ihrem Computer zu Hause.
Also ich glaube, Zocken ist sogar von Vorteil, ne?
Na, dann unter Umständen, und
ich will das nicht
also als... So, ja, hier PlayStation, PC oder so?
Ja, kann womöglich, sein. Womöglich.
Aber ihr müsst auch fit sein. Also nehmt das jetzt nicht
Polizeidienst tauglich. Du musst, wenn du Polizist sein willst, schon bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Das wird abgetestet und das machen die ja, bevor wir sie dann haben. Das heißt, die haben schon ihre körperliche Leistungsfähigkeit, was die Ausdauer und was die Koordination angeht, ja schon mal unter Beweis gestellt. Und wir bauen eigentlich nur noch mal darauf auf, und gucken nach, was jetzt spezifisch für den Flieger nötig ist.
Aber gehen wir mal auf die Bewerber ein oder Bewerberinnen. Manche sind auch, ich bin ja selber Einstellungsberater, auch so verunsichert. Ja, also sorry, ich habe keinen Segelschein. Ich bin vielleicht einmal nach Mallorca mit dem Flieger geflogen. Ansonsten, früher habe ich mal Lego-Modelle gebaut mit einem Hubschrauber. Ansonsten habe ich eigentlich gar nichts mit der Fliegerei zu tun oder gar keine Erfahrungen. Ich finde es aber geil. Ich will ins Cockpit.
Ja.
Was würdest du denn sagen? Braucht man Voraussetzungen?
Man braucht erstmal grundsätzlich keine Voraussetzungen. Man braucht erstmal nur den Wunsch, Wir sagen, man muss dafür brennen und man muss dieses Gefühl auch demjenigen, der dann irgendwann in einem Gespräch einem gegenüber sitzt, dieses Gefühl vermitteln. Wir bilden tatsächlich vom Fußgänger, der noch nie irgendwie in einem Flugzeug gesessen hat, der muss noch nicht mal nach Mallorca geflogen sein, der einfach nur sagt, ich gucke da hoch und ich will in dieses Cockpit und ich suche mir den Weg, wie ich da hinkomme. Und wir bilden tatsächlich Leute aus, die haben noch nie vorher was mit Fliegerei zu tun gehabt, die nur diesen Enthusiasmus haben, dass sie es machen wollen.
Ja, und wir Podcaster haben ja mal offengelegt, wie wir zur Polizei gekommen sind. Und da war es halt bei mir so, Mathe, Physik war bei mir also miserabel. Ja. Zahlen, also ab da, wo es mit Buchstaben losging in Mathematik, da war bei mir
ja.
Schluss.
Ja, so. Ja,
jetzt hatten wir mal eine Folge, ich glaube die Folge 24, die könnt ihr euch mal anhören, das ist mit der Lisa. Und die hat ja auch, also ich war ja mal am Hauptbahnhof München, die war auch am Hauptbahnhof München und die hat sich eben genau dahin entwickelt, weil sie Interesse hatte. Und die hat aber auch gesagt, naja, also Mathematik war, fand ich schon immer, Physik und ich habe auch schon immer gerne an Autos rumgeschraubt, so technische Begabung und so. Wie ist denn das mit diesem Mathe-Physik-Ding?
Ich bin ja jetzt nur der Sachbearbeiter. Wie das jetzt genau aussieht, weiß ich nicht. Aber man sollte schon ein paar Kenntnisse mitbringen. Also man sollte von Physik schon so viel Ahnung haben, dass man weiß, warum fliegt der Hubschrauber. Ne? Wenn an den Blattspitzen viel Magie herrscht, die den Hubschrauber nach oben zieht, dann ist das vielleicht nicht ausreichend. Mhm. Aber man sollte schon wissen, was passiert denn da mit dem Hubschrauber? Warum gibt es den Heckrotor?
Also ich habe gar keine Ahnung. Ja, okay, das verstehe ich noch. Also ich weiß auch, warum es einen Heckrotor gibt, weil sonst würde sich der um seine Gas rennen. Ich meine, ich muss doch auch solche Sachen berechnen, ich muss irgendwie Wetter doch auch vorberechnen, ich muss berechnen, wie viel Sprit ich mitnehmen muss. Ich habe da ganz viele Anzeigen, Gyroskope, was auch immer da drin.
Ja.
Also ich muss ja, sind wir mal ehrlich, ich muss da schon ein bisschen affin sein, was Zahlen angeht, oder?
Ja, man sollte affin sein, aber ich sage das nochmal, man muss das jetzt nicht als besondere Begabung schon im Vorfeld erkannt haben. Denn das ist das, was ich ja gemacht habe. Ich habe mich nie beworben, weil ich gedacht habe, ich habe das einfach nicht drauf. Na, aber wir machen das vom Fußgänger zum Piloten und die Lernkurve in der Ausbildung, die ist sehr steil und die muss man mitgehen. Aber die Lernkurve fängt ganz unten an und geht dann sehr rasch nach oben. Man muss sehr stark viel berechnen, ob das nur die Spritmenge ist, ob das die Geschwindigkeit ist, die Höhe, die Witterungseinflüsse, da muss man sehr viel berechnen. Aber wie man das macht, welche Formeln es da gibt und was man benutzen muss, das wird einem alles an die Hand gegeben und man muss es lernen.
Ich glaube, das und man ist kann es lernen. Ist, vielleicht warst du auch in Mathe nur nicht so gut, weil du nicht den richtigen Mathelehrer oder die richtige Mathelehrerin hattest. Kann ja auch mal sein.
Ich habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Mathelehrer.
Oh Gott, das ist auch straight. Ja, also das finde ich echt eine ganz, ganz wichtige Information. Und ich glaube auch, man verliert ja nichts in dem Sinne, wenn man diese Bewerbung parallel abgibt, dann dieses Trainingsprogramm hat. Und das ist auch das, was ich eigentlich immer Bewerberinnen und Bewerber mitgegeben habe. Vielleicht nicht zu verkopft an die Sache rangehen und auch ein Scheitern gar nicht immer so als Katastrophe zu sehen, weil es ist ja auch eben, das ist ja auch ein Bekenntnis oder eine Erkenntnis über meine Fähigkeiten. Und das ist ja auch wichtig, dass ich nicht in Berufe einsteige. Das ist ja der Vorteil von Auswahlverfahren, dass ich nicht in einen Beruf einsteige, für den ich vielleicht gar nicht gänzlich geeignet bin. Und von daher ist es natürlich super, dass das jetzt noch bevor ich überhaupt in den Beruf einsteige, weil ich verstehe natürlich jeden, der schon auf einer Dienststelle angekommen ist, wenn man dann eine Bewerbung abgibt, das überlegt man sich in der Regel schon dreimal, weil man ja immer das Signal setzt, ich will weg von hier. Das kann bei dem einen oder anderen Chef vielleicht manchmal nicht so gut ankommen. Aber hier, sag ich mal, beim Pilotprojekt, habe ich ja noch gar kein Risiko im Grunde genommen. Ne?
Was ich halt immer gerne möchte, ist, dass die Leute wissen, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten, was das Fliegen angeht, gar nicht einschätzen können. Dass man das nur dann einschätzen kann, wenn man dieses Verfahren durchläuft. Mhm. Ja, und das ist, ne, wir haben das damals gemacht, weil wir die Bewerberzahlen zu niedrig hatten und wir uns überlegt haben, welche Möglichkeiten können wir schaffen, um Leute davon zu überzeugen, es zu versuchen. Mhm. Und dieses Pilotprojekt ist ein sehr starker Hinweis darauf. Und
ja, deswegen, das haben wir gesagt. Also es ist schon krass. Du hast gesagt, eigentlich braucht man nur den Traum vom Fliegen. Es klingt so pathetisch, aber es ist schon krass.
Ja.
Aber es ist ja noch nicht alles. Also wir haben jetzt mal zwei Punkte so ein bisschen angehakt von dem Auswahlverfahren. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Was gehört noch zum Auswahlverfahren?
Diese Berufsgrunduntersuchung, die hatten wir jetzt im ersten Bereich. Das war so das Hand-Auge-Koordination, Formen erkennen, Umgang mit Zahlen. Englisch spielt auch eine gewisse Rolle. Da ist aber das Schulenglisch, was das Abi angeht, eigentlich ausreichend. So würde ich das mal einschätzen.
Man muss ja eigentlich nur als Pilot die ganze Zeit ganz ins Mikro gehen oder
genau.
The Fly.
Das hört sich tatsächlich Hubschrauber mittlerweile ganz anders an.
Da kriegen wir jetzt böse Zuschriften von unseren Kollegen.
Wir nehmen das durchaus ernst.
Nein, also ich glaube, Englisch spielt schon. Also
Englisch spielt, Englisch spielt,
Einsatz
Englisch
spielt, ist, Pilot. Ich
spielt auch eine
halten.
Rolle. Genau, und der zweite große Schritt ist dann die Hauptuntersuchung, wo dann halt geguckt wird, was ist der Bewerber oder was ist die Bewerberin für ein Mensch? Also was, wie reagiert sie unter Stress? Wie tritt sie auf? Wir machen da Rollenspiele und da wird halt gesagt, so, jetzt ist die Situation, wie sie ist, jetzt löst diese Situation. Das ist nicht angenehm, das ist natürlich, man wird da unter Stress gesetzt, das ist eine Situation, in die man gestoßen wird, aber wir wollen halt sehen, wie ist die Entscheidungsfreudigkeit, wie ist die Problemerkennung, wie ist die Lösung, wo sind die Ansätze, wie kann man mit demjenigen arbeiten. Im Gegensatz zur Berufsgrunduntersuchung ist der zweite Schritt über 2 Tage beim DLR in Hamburg. Und der zweite Tag bezieht sich dann in erster Linie auf ein persönliches Gespräch, wo man sich nochmal gegenübersetzt, so wie wir jetzt hier sitzen, und dann wird gefragt, dann erzählen Sie uns nochmal, warum wollen Sie Pilot werden oder warum wollen Sie Pilotin werden? Was war die Triebfeder? Und dann muss man halt mal so ein bisschen sagen, da stellt man dann fest, was ist das für jemand? Wie ist der Charakter? Wie tritt er auf? Ist er überheblich? Ist er arrogant? Oder ist er zu zurückhaltend? Wie ist seine Entscheidung? Wie ist so das Gefühl bei demjenigen? Passt der in unser Raster? Mhm. Umso wichtiger, als dass das ja im Pilotprojekt Leute sind, die Ausbildung zum Polizisten noch nicht durchlaufen haben. Mhm. So, und wenn diese Hauptuntersuchung dann abgeschlossen ist und man sagt, ja, der passt ins System oder der passt zu uns, den würden wir gerne als Pilot ausbilden, dann im besten Fall noch den dritten Schritt abschließen und dann ins Studium und Pilot werden.
Das war doch aber jetzt eigentlich nur mündlich und so ein bisschen haptisch. So, kommt da noch was Schriftliches? Also Ihr Baum verhält sich zu Hause wie Igel zu...
Im Grunde genommen so nicht, weil das ist das, was wir ja als in der Ausbildung, nee, Entschuldigung, was wir im Bewerbungsverfahren zum Polizisten ja schon alles abprüfen.
Ah, okay. Ja? Und dann bekommt man ja so eine Tendenz, ob man geeignet ist oder nicht, beziehungsweise man sammelt ja Punkte im Ausbildung.
Genau, und da muss ich nochmal kurz ein, wir rechnen nicht mit den Stärken, das heißt nicht, wer die meisten Punkte hat, ist besonders gut, sondern wir rechnen mit Risikopunkten. Das heißt, je mehr Punkte jemand hat, desto ungeeigneter ist er, dass man ihn tatsächlich ausbildet. Das heißt, das ist eigentlich...
Mama, ich habe 300 Punkte im Ausfallverfahren.
Ja, genau. Das hört sich gut an. Nein, aber tatsächlich...
Das hört sich schlecht an, oder?
In dem Fall hört es sich schlecht an, wobei die Zahlen etwas niedriger sind. Ja. Aber tatsächlich wird man nach Risiko bewertet. Das heißt, wenn man jetzt, ich würde jetzt mal sagen, beim technischen Verständnis eine leichte Schwäche hat, weil man auch früher mit Physik jetzt nicht so richtig viel anfangen konnte, dann wird man mit einem Risikopunktesystem bewertet. 0 Risikopunkte ist das Beste, kein Risiko, super, den können wir ausbilden.
Mama, ich bin ein Risikofaktor.
Ja, wirklich, echt. Das ist irgendwie auch eine fiese Formulierung,
ja,
finde ich.
Naja, und dann haben jetzt, 100 Leute haben jetzt 0 Punkte.
Ja, dieses Auswahlverfahren ist natürlich recht ausgeklügelt, weil wir uns ja nicht umsonst ans DLR gewandt haben. Das passiert in der Regel nicht. 0 Punkte ist wirklich die absolute,
Gab es das schon?
Das gibt es immer wieder. Ja, ja. In jedem Verfahren gibt es immer einen, der tatsächlich mal 0 hat und so. Das gibt es schon. Ne? Alle diese Schritte abgeschlossen haben, ergibt sich ein Ranking. Es gibt auch Punktgleichheit, dann gibt es noch so ein paar Faktoren, die wir dann beim DLR anfragen können, um das nochmal zu differenzieren. Aber im Endeffekt gibt sich ein Ranking, wo die Besten, die es bestanden haben, die am Ende bekommen, okay, sie haben das Ganze bestanden, die bekommen ein Ranking. Wir befinden sich auf Platz so und so des Rankings und das ergibt sich dann daraus. Und die besten 6 aus diesem Pilotprojekt, die das bestanden haben, die kriegen eine definitive schriftliche Zusage. Hör zu, wenn du nach 3 Jahren das Studium positiv beendet hast und sich körperlich nichts verändert hat, die werden trotzdem jedes Jahr weiter flugmedizinisch überprüft, dann gehst du nahtlos nach dem Ende des Studiums in die Ausbildung. Den
das
ersten
schon
6
die Piemont-Kirsche, ne? Also die 6 da, das ist ja schon, die sind dann schon wirklich handverlesen.
Die sind handverlesen und ich bin sehr stolz, dass wir in diesem Jahr, wir hatten es kurz am Anfang anklingen lassen, die ersten 6 und weil wir noch 2 Nachrücker brauchten, sogar die ersten 8 aus diesem allerersten Pilotprojekt von 2018, aus dem Studium in diesem Jahr oder ich muss sagen, ja, also ganz frisch quasi jetzt in die Ausbildung genommen haben, die jetzt ihre ersten, die haben jetzt in der vergangenen Woche ihre ersten Flugversuche in unserem Schulungshubschrauber gemacht.
An der Luftfahrerschule in Hangela, ne?
Genau, an der Luftfahrerschule für den Polizeidienst in Hangela, genau.
Das heißt aber, das muss auch allen klar sein, also die findet nicht in Oberschleißheim in Bayern statt oder
an der
Ostsee oder so, die findet in Hangela statt.
Genau.
Für Bundespolizei und Landespolizei, ne?
Genau, wir sind die Luftfahrerschule für den Polizeidienst. Ich habe auch die Bewerber der Landespolizei in diesem Verfahren, die ich darauf organisiere. Und die werden dann halt auch bei uns ausgebildet und dann auf die entsprechenden Landesbehörden wieder verteilt. Genau.
Aber bei die, also das Pilotprojekt, diese 6, das ist ja exklusiv
für das die ist, Bundespolizei. Das ist für die Bundespolizei, richtig.
Okay. Ja gut, dann haben wir doch mal schon mal einen schönen, schönen Durchlauf durch dieses Auswahlverfahren. Vielleicht jetzt nochmal die Frage, ich meine, eigentlich, wie du schon gesagt hast, das beginnt ja jetzt erst. Die fangen ja jetzt erst an. Ne? Mhm. So lange gibt es dieses Pilotprojekt noch nicht.
Genau.
Das sind dann nochmal 2 Jahre.
Oder wie lange geht das?
Wie lange geht die Ausbildung dann zum Piloten, Pilotin?
Wir schulen zunächst auf dem Schulungshubschrauber mit einer Turbine, die Einmordphase, wie wir dann sagen. Das geht ein Jahr. Dann kommt quasi normalerweise, weil wir jetzt wegen Corona ein bisschen Verschiebung hatten, aber dann kommt der nächste Lehrgang im nächsten Jahr, die Einmordphase haben, die gehen dann auf das nächste Muster und werden darauf geschult mit 2 Turbinen in die Zweimordphase und die anderen rücken dann auf den Schulungshubschrauber nach. Und dann werden die quasi endausgebildet auf der 135, unser, ich würde mal sagen, Streifenwagen, also mit dem wir ja in der Regel unsere Einsätze fliegen.
Ja, das ist ja verbreitetes Modell, das sieht man ja auch hier.
Ganz genau, das ist einmal die orangefarbenen Maschinen sind 135, genau. Und auch den ADAC sieht man ganz oft in Gelb, mit der 135 rumfliegen, genau. Und darauf machen die Leute dann ihre Lizenz. Und sind dann, wenn sie diese Lizenz erhalten haben, dann Berufspiloten in der Bundespolizei.
Und ist natürlich ein anspruchsvoller Beruf. Es sitzen jetzt 2 drin, ne? Also der Pilot sitzt ja immer rechts, ne? Und ja. wer sitzt links?
Wir in der Bundespolizei, wir haben 2 Pilotencockpit. Das heißt, beides sind Piloten. Es gab in der früheren Zeit beim Bundesgrenzschutz und auch noch danach gab es die Flugtechniker, die quasi noch daneben gesessen haben. Wir haben uns in der Bundespolizei aber tatsächlich davon verabschiedet. Wir haben 2 Piloten im Cockpit. Und dann kommt eben drauf an, wer ist der Pilot in Command und wer sitzt dann wo. Aber tatsächlich haben wir nur noch Piloten tatsächlich vorne sitzen, keine Flugtechniker mehr.
Aber Flugtechniker als solches gibt es ja noch. Die sind aber dann, Bodenpersonal, sag ich mal.
Naja, oder? Wir in der Bundespolizei haben keine Flugtechniker mehr, weil der Flugtechniker tatsächlich fliegendes Personal ist. Ah. Es gibt noch eine Handvoll Bundesländer, die den Flugtechniker noch haben. Und der wird auch bei uns noch ausgebildet. Also wir nehmen auch die Flugtechniker, die Bundesländerpolizeien noch ausbilden wollen, tatsächlich bei uns auf und bilden die aus und geben die dann wieder an die entsprechende Landesbehörde dann zurück.
Wie hoch ist denn das Risiko? Also ich meine, vielleicht hört ja Mama, Papa von einem Bewerber gerade zu und die wollen natürlich mal wissen, also so Hubschrauberpilot, wir hatten tatsächlich, muss man ja sagen, ich glaube 2 Unfälle jetzt in der Bundespolizeigeschichte, BGS weiß ich jetzt gar nicht, wie das war. Also ich sage nur Maifeld und dann hatten wir auch einmal einen bei der Fliegerstaffel Fuhlendorf einen tragischen Unfall gehabt. Wie schätzt du das Risiko ein? Wir haben ja 90 Maschinen, weiß nicht, wie viele Piloten, ich glaube, dürfen wir auch gar nicht sagen, wie viele es genau sind. Wie schätzt du das Risiko ein?
Wir befinden uns in der Luft und es kann in der Luft was schiefgehen. Ich kann das Risiko nicht einschätzen. Ich glaube, wir sind sehr professionell, wir haben einen sehr guten Instandhaltungsbetrieb, wir halten uns an diese entsprechenden Wartungsintervalle. Das wird also sehr stark auch überprüft und auditiert von den Leuten, die das machen müssen. Wenn alles so ist, wie es läuft, dann passiert eigentlich nichts. Es gibt Unglücksfälle und wie hoch jetzt das Risiko ist, es ist immer höher, das muss man einfach mal sagen.
Aber es ist, würde ich nicht einschätzen, höher als beim normalen Streifendienstbeamten, wenn man jetzt mal sieht, was der jeden Tag so was die
also ausgesetzt man kann mit ist, dem Auto genauso einen schweren Unfall haben und das wird halt in der Presse womöglich nicht so bemerkt, wie das, wenn es jetzt ein Fluggerät vom Himmel fällt oder wenn es zu einem tragischen Unglück kommt.
Ich würde da auch noch mal kurz einhaken wollen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du hast ja auch gesagt, dass die Entscheidungsfreudigkeit wird geprüft und vielleicht zum Thema Sicherheit passt das ganz gut. Der Pilot entscheidet, ne? Also auch was das Wetter angeht. Es wird ihm ja nicht angeordnet. Der Pilot bewertet das Wetter, holt sich die Informationen ein. So kenne ich das zumindest auch vom G7-Gipfel. Hatten wir das Thema nämlich auch. Und das kann ihm ja nicht angeordnet werden. Du fliegst jetzt, sondern
Nein,
das muss er selber entscheiden.
Tatsächlich ist das auch nicht eine Einzelentscheidung, sondern das sind Entscheidungen, die treffen alle, die zur Crew gehören. Und wenn einer da drunter ist, der sagt dazu, das Risiko, jetzt aufzusteigen, ist zu hoch.
Ja.
Ich flieg nicht unter diesen Umständen, dann wird er nicht geflogen, weil gesagt wird, bevor wir ein Sicherheitsrisiko eingehen, bevor wir sagen, ach, das geht schon gut, bleiben wir lieber am Boden. Da ist das Risiko dann tatsächlich zu hoch und das wird auch immer wieder neu eingeschätzt.
Und eine Frage ist, also wir haben gesagt, eigentlich am Anfang, er muss eigentlich nur den Traum haben vom Fliegen, aber er ist natürlich Bundespolizist.
In der Tat.
Das heißt, die Piloten sind natürlich auch bewaffnet, müssen auch ganz normal ihre Schießleistung bringen.
Richtig.
Müssen auch mal zum Einsatztraining und so weiter. Richtig. Also sie sind nur ist jetzt natürlich in Anführungsstrichen Pilotinnen und Piloten, sondern sind auch Polizeivollzugsbeamte.
In der Tat, sie sind Polizeivollzugsbeamte. Sie laufen auch durch die Ausbildung als Polizeivollzugsbeamte. Wir sehen davon ab, die Leute, die das schaffen, in eine Gruppe zu drücken und zu sagen, so, ihr seid die Flieger, ihr kommt nach dem Studium in die Fliegergruppe, ihr seid hier zusammen. Sondern wir wollen, dass die weder belastet von einem Vorschussvorteil irgendwie darf profitieren, noch wollen wir, dass die schief angeguckt werden, wie so nach dem Motto, die halten sich für was Besseres. Die laufen ganz normal, ohne auch, dass sie einen großen, übermäßigen Kontakt haben. Also wir rennen da jetzt nicht hin und sagen, hier, komm, wir unterhalten uns mal mit euch, weil ihr seid ja die, die jetzt kommen. Sondern wir lassen die ganz in Ruhe, wir lassen die durch die Polizeiausbildung laufen, dass die völlig unbelastet das machen können. Und dann bekommen sie ihre Spezialisierung. Das sind spezialisierte Polizeikräfte, die genauso wie jeder andere PVB oder Polizeivollzugsbeamte eben ihre Schießleistung bringen müssen, ihr Polizeitraining machen müssen und alles das, was man eben braucht, um die Uniform weiter tragen zu dürfen.
Ja, und dann vielleicht noch eine abschließende Frage. Jetzt wird das Pilotprojekt ja auch bald wieder aufgerufen oder ist schon aufgerufen, wenn die Folge läuft.
Ja.
Das ist ja immer meistens im Frühjahr, wo man sich dann bewerben kann. Was würdest du denn Bewerberinnen und Bewerbern raten, also die jetzt gerade frisch ihr Abitur machen oder jetzt gerade ihr Abitur gemacht haben? Also es geht ja vor allen Dingen um die, eben, die dann auch studieren können und wollen. Was würdest du den Bewerberinnen und Bewerbern raten?
Also grundsätzlich die Bereitschaft, Polizist sein zu wollen. Also das ist das Erste. Und im Zweifel, wenn man nicht weiß, okay, ich würde gerne Pilot werden, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Fähigkeiten dazu habe, dann es zu probieren. Denn man kann es selber nicht korrekt einschätzen, ob man die Fähigkeiten dazu hat oder nicht. Und ich möchte dazu aufrufen, dass die Leute, die den Traum haben, zu sagen, hey, ich möchte irgendwann mal fliegen, ich möchte Berufspilot werden, es zu versuchen. Weil nur wer es versucht, kann wirklich feststellen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich sehe mich weniger als Sachbearbeiter für ein Projekt, sondern ich sehe mich eher als Begleiter für die Leute, weil ich immer sage, hey, ruft mich an, ihr habt meine Nummer, ich rufe immer zurück, meldet euch bei mir, wenn ich nicht weiß, dass es ein Problem gibt oder eine Frage, dann kann ich das auch nicht lösen oder euch die Frage beantworten. Also ich sage nur, ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail, dann rufe ich an oder wie auch immer, aber versucht es. Wenn ihr irgendwann eine Affinität dazu hattet, irgendwann mal in den Hubschrauber zu steigen und ihr wisst nicht, ja, aber ich war noch nie so gut in Mathe, ich habe bei Dezimalrechnung immer versagt, ob das wirklich funktioniert im Cockpit und ob ihr in der Lage seid, das zu berechnen, was da von euch verlangt wird, das wisst ihr erst, wenn ihr es tatsächlich versucht. Und im Gegensatz dazu noch ein letztes Wort, im Gegensatz beispielsweise zum Auswahlverfahren der Lufthansa, wo ich nach meinen Informationen weiß, dass sie nur einmal den Versuch starten können, besteht auch die Möglichkeit, es ein zweites Mal zu versuchen, wenn man es beim ersten Mal nicht schafft. Und das ist vielleicht auch was, wo man sagt, okay, vielleicht weiß ich beim zweiten Mal einfach besser Bescheid, was da auf mich zukommt.
Ich habe noch eine Empfehlung. Als ehemalige Leiterin Personalgewinnung, schiebt die Bewerbung nicht auf den letzten Tag.
Also das sowieso
ist
nicht.
Ist ein wirklich sehr, sehr hoher organisatorischer Aufwand, dieses abgesonderte Auswahlverfahren neben dem normalen Auswahlverfahren GED noch zu schalten. Und jegliche zeitliche Verzögerung, weil noch was nachgefordert werden muss, weil die Unterlagen vielleicht noch nicht ganz vollständig war, führt einfach zu noch mehr Stress bei allen Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen und ja, das also auch für euch tun. Ja, das ist so mein Wort zum Sonntag.
Ich bin so richtig motiviert von Michael. Ja, das muss ich doch nochmal über meinen Mathe. Total, ne? Ja, 35.
Ja, das so. Passt. Du darfst noch nicht 40 sein. Aha. Bei Beginn des Lehrjahres. Also es besteht noch Chance.
Ja, also man muss natürlich dazu sagen, ich bin ja schon dabei und man kann sich natürlich auch, es gibt auch noch zusätzlich den Weg, jetzt für alle Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, sich natürlich auch noch intensiv. Das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Ja, Michael, also vielen Dank, dass du da warst und ich muss sagen, das war ja auch überhaupt nicht trocken oder so, wir haben jetzt gar nicht über irgendwelche Werte geredet oder irgendwas, sondern du hast echt wirklich, meines Erachtens, Appetit auf dieses Pilotprojekt gemacht, was wirklich eine besondere Chance ist für alle, die gerade vielleicht die Abitur machen beziehungsweise die Abitur schon in der Tasche haben und nochmal beruflich vielleicht umsatteln wollen. Ne? Ja, würde ich einfach sagen. Vielen Dank, dass du da warst, Michael.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, und insofern bleibt mir nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend.
Egal, wo ihr uns gerade hört.
Ciao, macht's gut. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.